Hallo und herzlich willkommen zum Max Samuel Haus Podcast. Mein Name ist Ulf Heinsohn, ich bin wissenschaftlicher Leiter des Max Samuel Hauses und habe heute einen Gast, Levin Sendeh, der uns von seiner Zeit in Israel erzählen wird, die jetzt auch schon wieder ein paar Jahre zurück ist. Diese Podcast ist eine Einleitung für eine Veranstaltung am 7. Oktober 2020 im Max Samuel Haus. In unserer Reihe Israel im Blick, der etwas andere Reiseführer, wo wir Leute aus der Region zu Wort kommen lassen über ihre Erfahrungen in Israel, mit Israel, als Israelis, eine Sendung für Brückenbauer. Hallo.
Hallo.
Möchtest du vielleicht ein paar Worte zu deiner Person sagen?
Ja, gerne kann ich sagen. Also ich bin Levin Sendeh, ich bin 26 Jahre alt. Ich mache derzeit meinen Doktor in Philosophie, nachdem ich jetzt mein Masterstudium für Lehramt gemacht habe, Englisch und Philosophie. Ich werde also Englisch- und Philosophielehrer, mache dazu noch eine Promotion dann in theoretischer Philosophie in Bonn und bin durch Corona in Rostock gerade.
Ach, du bist sozusagen einer der Gestrandeten.
Ich bin einer der Gestrandeten, ja, genau. Und ich betreibe also Philosophie vom Schreibtisch, aber tatsächlich im regen Austausch mit den anderen. Wir treffen uns jeden Morgen immer um 8 Uhr und machen eine Zoom-Session. Ist ja jetzt irgendwie auch so in, immer von montags bis freitags von 8 bis 10 und lesen gemeinsam philosophische Werke.
Das ist ja großartig. Also ich möchte noch einmal kurz sagen, wie ich darauf gekommen bin, diese Veranstaltung am 7. Oktober und vor allem zu diesem Thema zu machen. Als wir letztes Jahr darauf aufmerksam wurden, dass die Bahai-Gemeinde in Rostock ihr 100. Jubiläum feierte, fiel ich aus allen Wolken, weil ich so überrascht und erfreut darüber war, dass es in dieser Gemeinde ein Bewusstsein und diese Kontinuität und ein Bewusstsein dafür gibt und habe es dann allerdings verpasst, mit jemandem aus der Gemeinde zu sprechen, aber zu diesem Zeitpunkt schon die Idee entwickelt, es muss doch jemanden aus der Gemeinde geben, der dann Israel bereist hat oder in Israel eine Zeit gelebt hat, und es war sehr glücklich, dass ich dann auf dich gekommen bin und wir dann jetzt darüber sprechen können. Ja, wie bist du drauf gekommen, nach Israel zu gehen?
Ja, also ich selber kenne die Bahai-Religion schon seit Kindertagen. Meine Mutter war eine der einzigen Bahai damals in Ostdeutschland, in Ost-Berlin. Und ich bin damit aufgewachsen. Und als es dann jetzt die Zeit kam, gehen Ende Abitur, ist ja für viele die Überlegung, jetzt direkt mit Studium anfangen oder vielleicht ein freiwilliges Jahr. Und fiel bei mir die Wahl auf freiwilliges Jahr, einmal Erfahrung sammeln, Selbstwirksamkeit erfahren. Und ich hatte dann eben von der internationalen Bahai-Gemeinde gibt es regelmäßig immer Aufrufe, dass es an dem administrativen und geistigen Zentrum der Bahais in Haifa und Akka werden jedes Jahr eigentlich immer Freiwillige gesucht. Und das sind oft Jugendliche aus aller Welt. Das sind auch viele, die sich da bewerben. Also es ist nicht so, dass man dann immer direkt genommen wird. Ich war dann eigentlich relativ glücklich, dass ich dann in dem Jahr irgendwie, hat es gepasst. Ich konnte dort hingehen für ein Jahr. Das war dann von Juli 2012 bis Juli 2013. Und in diesem Zeitraum war ich dann in Israel und habe in Haifa eine kurze Zeit gelebt und dann den Großteil meiner Zeit in Akka, aber bin dann immer zwischen diesen Städten gefahren, bin dann auch öfter in Naharija gewesen. Ja.
Ah ja. Gab es so eine Art Schlüssel für die Freiwilligen, die dann angenommen wurden, dass man darauf achtete, aus allen Regionen der Welt Leute da zu haben?
Das ist gut, eine gute Frage. Das ist nicht so, das war mir jetzt nicht so bewusst. Also ich wusste jetzt auch nicht, wie viele Leute sich in dem Jahr jetzt beworben haben. Ja. Und so. Ich wusste, man hat immer so eine sogenannte Orientation mit den Leuten, mit denen man da ankommt. Und die Leute, mit denen ich dort angekommen bin, kamen wirklich aus der ganzen Welt. Ja. Also es gab zum Beispiel Informatiker aus Malawi, mit denen habe ich die ersten Tage ganz viel verbracht. Ja. Wir sind durch diese Gärten dort spaziert. Also viele kennen das ja auch jetzt nicht, das Bahai-Weltzentrum ist ja eigentlich, muss man sich ja vorstellen, wie so ein riesengroßer Garten auf dem Berg Karmel. Und dann gibt es diese riesengroßen Gartenanlagen auch noch in Akka, in Bahchi nennen wir das. Und dort, ja genau, in diesen Gärten.
Ein Landgut eigentlich, ein Landgut mit großen Gärten.
Genau, ein Landgut mit großen Gärten, genau. Und dort sind wir, bin ich ganz viel, ganz am Anfang mit diesem Informatiker aus Malawi spazieren gegangen, und dann gab es noch Freunde aus Kanada, die da, wo ich dann jetzt 6 Jahre später auch noch bei der Hochzeit eingeladen war als Best Man. Also haben sich wirklich gute Freundschaften entwickelt gleich am Anfang. Ja.
Also ich bin tatsächlich aufmerksam geworden in den 80er Jahren auf die Gärten, weil ich da mal in Haifa während eines Studiums in Tel Aviv etwas Zeit verbracht habe. Damals wusste ich so gut wie nichts. Dann habe ich später erfahren, dass darunter ja der sogenannte deutsche Kolonie liegt, die denen auch der Teil des Karmelhanges, den die Bahai dann erworben haben, einzelnen Mitgliedern der sogenannten deutschen Kolonie vorher als Weingärten gehört haben. Und dann sehr stark erweitert mit dem Mausoleum und so weiter. Das heißt, was war denn dann eure Umgangssprache?
Also die Umgangssprache jetzt innerhalb des Bahai-Weltzentrums ist Englisch, weil es halt eben international ist, Leute von überall. Es war auch so, dass die Leute, die dort länger bleiben, also ich sag mal die Leute, die ab 1,5, 2 Jahre dort bleiben, machen halt auch richtig hebräisch Kurse. Das war mir jetzt in der Zeit, in dem Jahr, wo ich das gemacht habe, habe ich das sowas nicht besucht. Also das Hebräisch ist jetzt auch bei mir schon so weit weg, das war wirklich nur Alltagshebräisch, dass ich irgendwie umgehen konnte. Und speziell in Akka ist es auch so, dass man viel Arabisch hört. Das ist ja im Norden ein großer Mischmasch, sage ich. Ja, zweisprachig schon fast eigentlich. Genau, deswegen, ich hatte auch in meinem Haus, das ist ja auch vielen nicht klar, dass gerade im neuen Akka, wo ich gelebt hatte, ich hatte eine Wohnung, wo ich zu zweit gelebt hatte, da sind auch unglaublich viele russischsprachige, ja, genau. Also das waren so die Sprachen, sage ich mal, in meinem Alltag Russisch, Hebräisch, Arabisch und Englisch. Und dann aber die Sprachen, die ich vor allem sprechen konnte, war Englisch. Ne? Und viele deutsche Touristen.
Okay, wohntest du denn weit weg von der Altstadt in Akka oder Akko?
Nee, also ich meine, Akka ist jetzt auch nicht so groß. Ne?
Das stimmt.
Ja, also mit dem Fahrrad, die Freunde, also viele von meinen Freunden haben in der Altstadt von Akka gewohnt. Ich war jetzt eher eine Ausnahme, dass ich in der neuen Stadt gelandet war. Das ist, glaube ich, mit dem Fahrrad so 10 Minuten oder so.
Was heißt, du bist da gelandet, hast du dir das ausgesucht selber? Suchte man sich selber seine Unterkunft?
Oder? Nee, das ist so quasi, es gibt Unterkünfte dann von dem Bahai-Weltzentrum und die werden dann halt zugeteilt. Wer jetzt gerade irgendwo wohnt, ein Platz frei wird, da wohnt man dann.
Ja. Das heißt, die meiste Zeit wohnst du dann in einem ganzen Haus, wo nur Freiwillige der Bahai sind?
Nee,
oder
genau.
Achso.
Nee, ich war in einem Haus, wo ich war in einigen Wohnungen. Ich habe quasi ganz normal in der Wohnung im neuen Teil von Akka gewohnt und dann in meinem Haus waren viele russischsprachige Freunde, die eine Nachbarin von mir hatte immer eine Katze, die immer miaut hat. Im Treppenhaus war immer das Licht aus, das wurde irgendwie nicht repariert das ganze Jahr. Genau, also ich sag mal, das hat man schon irgendwie mitbekommen und sonst halt aber auch dann, ja, war ich dann auch von morgens bis abends wirklich da. Also man ist sehr viel eingebunden jetzt freiwillig. Ich war immer von, ich sag mal, 6.30 Uhr bin ich morgens los und dann kam ich vielleicht 18 Uhr nach Hause oder so.
Das ist lang.
Ja, genau. Aber es war natürlich auch mit Pausen und allem Möglichen so. Aber da war man dann, man war am Bahai-Weltzentrum dann, ich war jetzt in diesen Gärten, auf dem Landgut, wie du es ja gesagt hattest. Und ich hatte da so eine Hausmeistertätigkeit und so Touristenführer würde ich das nennen. Also, dass ich dann jetzt vor den heiligen Städten stand und das erklärt habe, welche Bedeutung dieser Ort hat. Also man kann sich das so vorstellen, es gibt halt diese riesen Gärten, durch die man, große Landgut, durch das man laufen kann. Und in der Mitte gibt es ein altes Haus, in dem der Stifter eben der Bahai-Religion Baha'u'llah beerdigt wurde. Und in diesem Raum, das ist, dort gibt es auch Pflanzen da drin und Teppiche. Und es gibt eben einen Bereich, das ist eine erhöhte Schwelle, da geht man normalerweise nicht hin, ist so ein Teppich davor. Und dort sind halt eben die sterblichen Überreste begraben. Und ansonsten ist das wirklich, was dort genau passiert, ist jedem freigestellt. Die meisten gehen halt hin, sind still und lesen vielleicht Gebete für sich, manche meditieren dort nur. Und es hat so eine ganz heilsame Wirkung, würde ich sagen, dieser Ort. Also für viele sehr besonders. Man merkt das auch direkt, wenn Kinder oder so kommen, dass die gleich so ein Gespür haben. Also das läuft auch ganz viel ohne Sprache. Ne?
Und dort habt ihr dann auch euch Essen mitgebracht für den Tag oder gab es da eine Betriebskantine?
Ja, also in Haifa gibt es eine Betriebskantine. In Akka sind wesentlich weniger Leute auch unterwegs, das ist kleiner. Es gab dann das sogenannte The Gardener's Break Room, da waren dann die Gärtner. Und die Gärtner sind immer eine Mischung aus den Freiwilligen und den Leuten vor Ort, also viele, vor allem viele Arabischsprachige. Und da haben wir zusammen mit den Gärtnern gekocht und dann, ja. Genau.
Das heißt, die Leute, mit denen du während der Arbeit zusammengekommen bist, neben denen, die natürlich jeden Tag andere waren, weil sie Besucher waren, aber die du regelmäßig wieder sahst, das waren dann vor allem arabische Israelis, die dort arbeiteten auch.
Genau,
die
ich war
jüdische
speziell,
Israelis.
Ja, natürlich. Ja, also in den Gärten, jetzt in Akka speziell, das ist ja dann auch immer genau jetzt, mit welchen Leuten man jetzt genau zu tun hat. Im Bahai-Feldzentrum ist ja wirklich, ich sag mal, das Beeindruckende für mich in meiner Erfahrung, dass ich wirklich, als ich jetzt auch davor drüber nachgedacht habe, so das Max-Samuel-Haus, auch so, ja, diese Überlegung, Antisemitismus habe ich eigentlich nicht persönlich wahrgenommen. Also jetzt in meiner ganzen Israel-Erfahrung dort, wo ich das war, das Jahr. Und ich habe keine Konflikte jetzt auch großartig gesehen zwischen Arabern und Juden. Wir hatten ja sogar, die Securities, weiß ich auch, in Acker gab es dann zum Beispiel auch einen Drusen. Also das ist wirklich absolute Vielfalt, was ja auch so das Thema dieser Bahai-Gärten ist, so die Einheit der Menschheit und die Vielfalt auch der verschiedenen Kulturen.
Zu den Personen aus der Bahai-Gemeinde, die ständig in Israel leben, da wird es ja auch welche geben, weil sie dauerhaft dort zu tun haben, keine Ahnung. Am Weltarchiv, diese Gebäude sehen ja alle sehr, in Haifa sie jetzt, sind ja alle in ihrer Bauart sehr angelehnt an klassische, antike Stile aus Europa. Nicht vielleicht so sehr der Schrein, aber so das Haus der Gerechtigkeit, das Archiv, ich weiß gar nicht, wie die jetzt im Einzelnen alle heißen, die Lesesäle. Da sind ja bestimmt Leute, hattest du mit solchen Leuten Bahai, die Israelis sind oder ständig in Israel leben, hattest du mit denen auch zu tun? Oder?
Ja, klar, die sind ja nicht abgetrennt oder so.
Ja. Es hätte aber ja sein können, dass so ein Durchlauf ist von Freiwilligen, dass man das für die für die unbefriedigend ist, der wird jetzt wieder für eine Weile hier sein und dann ist er aber weg. Aber das.
Genau, also aber man muss auch sagen, eigentlich sind alle, also es gibt sehr wenige, die dauerhaft dort sind. Also die viele Mitglieder sind ja, also von den Institutionen der Bahai sind eben ernannt oder gewählt und das ist immer auch nur für eine bestimmte Zeit. Also ich kenne wenige, die dort wirklich jetzt immer noch dort sind. Also es gibt ein paar, die jetzt seit der Zeit jetzt immer noch dort sind dann. Aber genau, das ist ein reger Fluss, sage ich mal. Ich glaube, das war auch eine wichtige Erfahrung, einfach diese Mischung. Aus einerseits hat man die heiligen Stätten dort, bin ich dann auch mit meinen Eltern, als die mich besuchen waren, sind wir nach Jerusalem oder so und einfach diese ganzen heiligen Stätten zu sehen in diesem heiligen Land und diese besondere Atmosphäre. Und dass das kombiniert ist mit den Institutionen, also auch mit dem administrativen Zentrum. Und ich glaube, dass wir eine Analyse der Moderne ist ja auch dieser Dualismus, der zwischen Institutionen und Einzelnen herrscht. Und ich glaube, das ist ein spannendes Thema einfach in der Bahai-Religion. Also dass dieser Dualismus, dass man versucht, dem entgegenzuwirken, dass man diese Trennung nicht so stark hat, von wegen, da gibt es irgendwelche Leute da oben und die machen was. Und ich jetzt an der Basis, ich fühle mich davon getrennt oder so. Ich glaube, das hat ganz viel was in mir ausgelöst, dass es vielleicht diesen Riss in der Gesellschaft nicht unbedingt geben muss.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass andere Religionen ja auch ihre Vertretungs- und Institutionen und Vertretungsorgane dort haben, teilweise bemannt oder besetzt mit örtlichen Personen, Einheimischen, aber natürlich bei der griechisch-orthodoxen Kirche, bei der römisch-katholischen Kirche auch besetzt mit vielen Leuten, die wahrscheinlich auch nur eine bestimmte Zeit im Heiligen Land verbringen und dann wieder gehen. Aber wo du gerade darauf hingewiesen hast, das ist, dass es in der Bahai-Religion kein etabliertes Priestertum gibt, sondern alles sind Wahlämter.
Genau, ja, also nicht alles sind Wahlämter, sondern es gibt viele Wahlen und von den Wahlämtern werden dann auch Personen ernannt. So, also es gibt einmal ernannte Institutionen und gewählte.
Ja, aber die sind sozusagen von Gewählten ernannt und bleiben das dann auf Lebenszeit? Oder?
Immer nur auf Zeit. Ja,
okay.
Genau. Und das wollte ich nämlich erzählen, eine besondere, also wirklich besondere Erfahrung für mich war in dem Jahr, dass alle 5 Jahre wird die höchste Körperschaft der Bahai gewählt. Und das universelle Haus, das hat sie auch schon angesprochen. Und diese höchste Körperschaft, die wird eben gewählt aus ganz vielen nationalen geistigen Räten. Das sind wiederum Räte, die in jeder Nation gewählt werden vor Ort. Und die wiederum sind gewählt aus Vertretern. Also jetzt zum Beispiel in Deutschland gibt es einen Vertreter vielleicht aus dem Kreis Mecklenburg. Und diese Vertreter alle zusammen kommen zusammen einmal im Jahr und wählen den nationalen geistigen Rat. Und jetzt gibt es einmal alle 5 Jahre, dass alle nationalen geistigen Räte nach Israel kommen und dieses universale Haus der Gerechtigkeit wählen. Und das können halt neun Personen sein. Oder es sind halt 9 Personen, die dann gewählt werden. Und einfach diese Atmosphäre von all diesen Leuten von der ganzen Welt, ja, die so eine Wahl durchführen und das irgendwie auch zu sehen. Also das zieht auch immer wieder Aufmerksamkeit auf sich, weil das irgendwie so besonders ist, dass die ganze Welt dann so zusammenkommt einmal. Das war wirklich besonders für mich. Also dann auch da durch die Gärten zu gehen. Ich war dann ja auch der Touristenführer oder habe den Leuten was erklärt, mich um die gekümmert. Und da, genau, das war wirklich sehr beeindruckend. Es waren wirklich auch fast alle Länder jetzt anwesend. Natürlich einige konnten nicht aus finanziellen Gründen oder dass das Einreise war schwierig oder in dem Zeitpunkt gab es Schwierigkeiten in dem Land. Aber es waren wirklich viele Menschen dort, ja.
Das fiel eben in deine Zeit, diese,
genau,
dieses Wetter.
Diese Wahl. Hm.
Wenn du mit Leuten einmal noch, du hast gesagt, deine Eltern haben dich besucht, sind auch noch andere Freunde, die du in Deutschland hast, gekommen und haben die Gelegenheit genutzt, deiner Anwesenheit nach Israel zu fahren?
Nee, tatsächlich eher danach. Ich habe immer Leuten erzählt, ich habe Briefe geschrieben nach Hause und immer erzählt von meinen Berichten. Ja. Und ich hatte einige Freunde, die das verfolgt haben, ja, jetzt auch aus der Schulzeit, so Schulfreunde. Die haben aber quasi diesen erst danach dann ins Heilige Land. Also der eine ist jetzt noch im letzten Jahr, dann hat er eine Runde gedreht und genau. Aber sie besuchen dann auch oft die Gärten und erzählen mir davon und so. Ich meinte, ich hätte ihnen was zeigen können, aber genau, es war halt auch nur ein Jahr. Ein Jahr geht auch schnell vorbei.
Das stimmt. Die Gelegenheit haben sie da noch nicht wahrgenommen. Und mit Einheimischen? Ich vermute, dass diejenigen, mit denen du im Arbeitszusammenhang zu tun hast, von den Einheimischen, die wussten wenigstens so rudimentär, worum es geht. Aber ja, hast du auch erlebt, dass andere Leute dich nach dem Bahaitum befragt haben oder wissen wollten, was das eigentlich ist? Oder du warst natürlich nur im Zusammenhang der Arbeit für Besucher als vermutlicher Bahai zu erkennen, sonst steht es einem ja nicht im Gesicht geschrieben.
Richtig, ja, ich meine, das wird schon, manchmal wurde man jetzt in Haifa schon erkannt, die sehen dann halt, der ist in der Gruppe von Jugendlichen vielleicht unterwegs in Haifa, vielleicht ist das ein Bahai oder so. Ich glaube vor allem in den Gärten oder so, dort kann ich mich an ganz viele Gespräche erinnern, wenn man jetzt die Touristen durchgeführt hat, aber dass das jetzt bei den persönlichen Kontakten zu den Einheimischen so kam, eher weniger. Ich glaube halt auch die Kontakte zu den Gärtnern, das war vor allem dann auch die Gärtner, mit denen halt zusammengearbeitet hatten, die wurden auch mal zum Abendessen eingeladen oder Fastenbrechen oder so. Da hatte ich jetzt weniger zu tun damit. Ich war irgendwie immer mit allen dabei. Ich war dann auch bei den Securities, wenn die sich unterhalten haben oder solche Sachen, ja.
Securities, ganz normal als eine öffentliche Einrichtung aus Sorge darum, dass jemand das zum Gelände. Ziel eines Anschlags nimmt?
Das glaube ich zum einen, andererseits auch die Securities sind einfach für, es mag für manche auf den Eindruck erregen, dass es nur ein öffentlicher Park ist und in dem Sinne, glaube ich, geht das auch immer einfach um Sorge tragen, dass Leute angemessen vielleicht angezogen sind, dass nicht mit einem Motorrad jetzt einmal durch das Parkgelände gefahren ist, was tatsächlich einmal passiert ist, als ich da war. Es geht, glaube ich, auch ein bisschen um, dass das eine gewisse Würde behält, der Ort. Ja.
Aber du hast in deiner Zeit nie eine Situation erlebt, wo die Security wirklich eingreifen musste?
Gar nicht,
nee. Nein. Seid ihr denn in eurer Zeit, du hast schon gesagt, dass ihr wirklich viel Zeit da verbracht habt, hattet ihr ein Wochenende?
Ja, also gute Frage auch jetzt wieder, wann genau das war, weil das fragen mich immer Leute auch wieder, weil ja in Israel ist ja auch das Wochenende andersrum.
Das kommt drauf an.
Ja, natürlich, wo man jetzt ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Wochenende andersrum war. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es war, weil ich hatte tatsächlich nur einen Tag.
Ja.
Ich hatte immer montags frei. Das war dann quasi auch gegen den Strich. Deswegen, ja. So genau weiß ich nicht. Das kommt auch immer drauf an. Die Securities haben zum Beispiel Schichten und solche Sachen. Das ändert sich dann immer für jeden.
Also in Schulen, wo christliche und muslimische Schüler gemeinsam unterrichtet werden, weil ihre Muttersprache Arabisch ist, also in öffentlichen Schulen, die haben zwei Tage in der Woche frei, nämlich Freitag und Sonntag.
Ach so.
Das heißt, für die beiden Religionen, deren Wochenende ist immer in zwei Tage zerrissen und dann Schabbat am Sonnabend, wenn jüdische Schüler frei haben, da gehen sie zur Schule, aber es lässt sich anders nicht machen. Man muss dann schon eine nicht öffentliche Schule sein, eine private Schule, das sind dann ja oft christliche Schulen, die haben dann Sonntag, aber machen auch oft Freitag, weil viele ihrer Schüler Muslime sind. Aber das
nur. Ich glaube, es war Freitag und Samstag bei uns, ich mich richtig erinnere.
Okay, das ist ja eigentlich in Israel das
Gang und Gäbe. Das Gängige-Modell, Freitag, Samstag war es gewesen.
Und an den, du hattest trotzdem immer nur montags frei und ist denn für euch auch mal organisiert worden oder habt ihr euch das selbst organisiert, dass Land zu erkunden? Hattet ihr auch mal mehr als nur einen Tag?
Viel mehr. Nee, ich sag ja, bei mir speziell war das jetzt ein Tag. Dadurch, weil ich war halt jetzt am Schrein Bahá'u'lláh, also am Mausoleum des Stifters. Und ich war jetzt auch in einem sehr kleinen Team gewesen. Also ich war zusammen mit einem aus Brasilien, einem Physikstudenten, einer Krankenhaussekretärin aus Nepal und noch einem älteren persischen Ehepaar, die in England und Spanien lange waren. Das war jetzt mein Team. So, und genau, und wir hatten halt die besondere Aufgabe, dass wir uns um die heiligen Stätten jetzt im Raum Acker kümmern, was das eigentliche Pilgerzentrum ist. Also wenn man jetzt das Mausoleum des Bab sieht, das ist ja das Beeindruckende, sag ich mal, ja, mit der Goldkuppel auf dem Berg Karmel. Das ist natürlich auch Teil der Pilgerschaft. Es gibt auch rund um den Raum von Naharija und Masra'ir gibt es verschiedene Städte auch, in denen Baha'u'llah gelebt hat. Tatsächlich ist aber das eigentliche Ziel der Pilgerschaft von den Baha'i weltweit, an diesen Ort zu kommen, an den ich dann der Hausmeister war. Genau, und deswegen war das jetzt eine besondere, ja, besondere Aufgabe, sage ich mal, dass ich da jetzt den Schlüssel in der Hand hatte. In dem Sinne bin ich nicht so viel rumgereist. Also wenn ich mal den Tag frei hatte, war ich auch froh, wenn ich Sachen organisiert hatte. Bei den Gärtnern war es ganz anders. Also ich habe meine Gärtnerfreunde, habe ich auch ja schon erwähnt, ich hatte drei sehr gute, die jetzt auch bis jetzt, wir unterhalten uns immer noch und rufen uns an. Das sind Sarah aus Kanada, Vaga und Stefan. Und wir haben uns danach dann noch immer weiter kontaktiert. Und die haben wirklich viel erkundet und viele Bilder gemacht und so weiter. Genau. Davon haben auch zwei geheiratet, von denen lustigerweise.
Also, ja. Seid ihr denn, oder von euch aus, also außer mit denen du beruflich zu tun hast, sonst mit Einheimischen zusammengeführt worden oder habt ihr das gesucht?
Ja genau, also ich glaube, da muss ich tatsächlich jetzt ausweichen auf die Erfahrung meines Mitbewohners, also ja, zum Beispiel mein Mitbewohner James, ja, der auch Arabisch konnte,
ja,
im Vorhinein, der hat sich zum Beispiel dann auch ein bisschen Hebräisch angeeignet, war für 2,5 Jahre da. Und der hatte wirklich viele Kontakte. Der war auch wirklich in Jerusalem. Das war der Mann, wo ich wusste, der wusste zum Beispiel, da gibt es diese, glaube ich, die österreichische Botschaft, die haben eine rote Tür.
Österreichisches Hospiz.
Genau, die haben diese rote Tür mitten in Jerusalem, wusste, wenn man da reingeht, hat man einen guten Blick auf die Stadt. Der wusste solche Sachen.
Und großartige Kaffeekultur und Kuchen, was genau nicht immer einfach ist in der Levante.
Genau, und das war zum Beispiel dann der Geheimtipp, als ich dann in Jerusalem war. Und der war dann auch wirklich unterwegs im Land und hat, sagen wir mal, wirklich die Sachen gemacht. Das kann ich halt jetzt von mir nicht behaupten. Ich war da eher quasi der Parasit und war froh, wenn ich mal was dann von ihm gehört hatte, weil er dann auch viel, war auch viel zu tun dann halt für mich jetzt speziell.
Die Gruppen, die sich als Freiwillige gemeldet haben, außer dass sie wahrscheinlich physisch okay sein müssen, sind aber sonst altersmäßig, wie du schon an den Berufsbezeichnungen ich jetzt absehe, die reichten von, weiß nicht, von volljährig bis...
Ja, bis älter. Ja, genau.
Ja,
okay. Ja, älter, also, drücken wir es mal so aus.
Okay.
Ja, also ich,
du meinst, wir wollen uns politisch korrekt aus,
genau,
und,
ja,
und man darf nicht mehr nennen, wie alt Personen sein, ja, können.
Ja, ja, also ja, der Großteil sind aber tatsächlich, sage ich mal, Jugendliche im Raum so von 20 bis 35, würde ich sagen. Und dann gibt es aber natürlich auch einige, die jetzt älter sind, oder ja.
Aber das ist bestimmt eine tolle Erfahrung, weil man natürlich sonst nicht unbedingt, wenn du sagst, die war eine Sekretärin an einem Krankenhaus oder dieses Ehepaar, das mal in Spanien und, ja, dann in Britannien gelebt hat und wahrscheinlich auch Flüchtlinge aus dem Iran, mhm, ursprünglich mal waren. Die haben natürlich Erfahrung und Lebenseinblicke. Habt ihr sowas dann auch miteinander geteilt, ja, auf der
natürlich
Arbeit?
Ja, ja, natürlich. Ja. Also ja, ich glaube auch gerade jetzt zum Beispiel Baal aus Nepal war wirklich wie meine große Schwester. Ich habe unglaublich viel gelernt, einfach an, ja, ich weiß, ich würde sagen auch an nepalesischer Kultur. Also ja, tatsächlich hatte ich auch eine Zeit lang dann versucht, Nepalesisch zu lernen, ja, und kam noch obendrauf, dass mein Mitbewohner und sie in der Zeit zusammenkamen. Also der andere, noch ein anderer kanadischer Mitbewohner, Justin, und die beiden hatten auch geheiratet in der Zeit, und das war für mich irgendwie auch besonders. Die leben jetzt in Kanada, ja, und ich glaube, so diese Verbindung der Kulturen, wir haben unglaublich viel dann Essen, ist auch, glaube ich, immer eine Sache, die irgendwie die Menschen miteinander verbindet. Also dann hat sie auch nepalesisch gekocht, und ja, das ist dann ja auch für die Einheimischen, sage ich mal, eine Bereicherung, dann immer diese Leute kennenzulernen. Und dann, also ich habe das auch immer als wohlwollend erfahren. Also jetzt diese Beziehung zwischen, sage ich mal, diesem internationalen Zentrum und den Einheimischen, dass das immer als eine Bereicherung wahrgenommen wurde. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir argwöhnisch betrachtet wurden, was machen jetzt die Fremden hier und bringen jetzt irgendwie...
Nein, ich meine, die Dimension, die du gerade beschrieben hast, die hatte ich mir vorher gar nicht so ausgemalt. Das ist natürlich neben dem, dass man da in einem Land ist, das mit seinen Städten und mit seiner an sich schon vorhandenen Vielfalt interessant ist, dann noch mit lauter Leuten zusammenkommt, mit denen man jetzt was gemein hat, weil man, sie sind alle Baha'i und sie haben sich dazu entschlossen, als Freiwillige dort tätig zu sein, aber dann so viele Unterschiede hat, die man aber auf der Basis, dass man sich schon zusammengefunden hat, mit sehr viel Wohlwollen kennenlernt. Das, ja, muss einen fast, also eigentlich besser, also die beste Form von internationale Menschenbegegnungen, die man sich nur vorstellen kann. Also
ja, ich glaube, wirklich einer der mystischsten Erlebnisse war auch wirklich ganz am Anfang gewesen, als mich dann ein guter Freund, also der, was dann später ein guter Freund war, den kannte ich da eigentlich noch gar nicht richtig, hatte mich eingeladen, war so, komm, wir beten einfach heute zusammen auf den Treppen. So war einfach die Idee, wir waren irgendwie 8 Jugendliche.
Auf den Treppen in Bachti?
Auf den Treppen in Haifa. Und wir saßen abends und die Sonne ging langsam unter und man hat so diese Geräusche der Stadt gehört. Und wir waren wirklich aus gefühlt mehr Nationen als Leute. Mhm. Und genau, 8 Leute, 10 Nationen, sag ich mal. Und in allen Sprachen wurden Gebete gesprochen. Und einfach diesen Blick draus zu haben und alle, also dieses Bewusstsein, egal wo auf diesem Planeten, es gibt so viele Menschen, die für Frieden arbeiten. Und dass, ja, dass es sogar möglich ist, dass sich sowas bildet in einem Land, wo ja auch so viel Konflikt auch teilweise herrscht. Ja, das hat mir auch sehr viel Energie und Kraft gegeben. Und mich auf jeden Fall durch mein Studium auch immer weiter begleitet. Ich habe auch angefangen, viel Musik in der Zeit zu schreiben, in meiner Freizeit. Und ich habe euch auch was mitgebracht. Das ist tatsächlich, würde ich sagen, nämlich eine Frucht gewesen. Ich hatte mir nämlich eine Geschichte ausgesucht, die ich vielleicht auch mal, kleine Anekdote. Man sagt dazu jüdische Legende. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber hier, das heißt Tagesanbruch. Ein Rabbi fragt seine Schüler, wann ist der Übergang von der Nacht zum Tag? Der erste Schüler antwortet, dann, wenn ich ein Haus von einem Baum unterscheiden kann. Nein, gab der Rabbi zur Antwort. Dann, wenn ich einen Hund von einem Pferd unterscheiden kann, versuchte der zweite Schüler eine Antwort. Nein, antwortet der Rabbi. Und es versuchten die Schüler nacheinander eine Antwort auf die gestellte Frage zu finden. Schließlich der Rabbi, wenn du das Gesicht eines Menschen siehst und entdeckst darin das Gesicht deines Bruders oder deiner Schwester, dann ist die Nacht zu Ende und der Tag ist angebrochen. Und ja, so dieses...
Das ist ja menschlich. Ja. Das ist nicht so, also das stellt das Leben und den Menschen ins Zentrum. Das finde ich großartig.
Ja, und ich glaube halt so dieses, die Nacht ist dann zu Ende, wenn wir uns wirklich alle als Brüder ansehen.
Ja,
das
kann man auch übertragen verstehen.
Genau, ja, und wir haben jetzt die ganzen Jahre später, es hat angefangen in Israel, dass ich diese Lieder geschrieben habe und es hat mich eigentlich mein ganzes Studium dann noch weiter begleitet und ich habe dann eine CD gemacht, kann ich euch auch geben. Ich verteile die immer wie Flyer. Ja, vielleicht wunderbar. Kann man ja was einspielen oder so von den Liedern.
Also dieses Treffen vergrößert seine Dimension oder dieses Gespräch vergrößert seine Dimension, während wir reden. Ich bin sehr begeistert. Das finde ich großartig. Ja. Sag mal, wenn ihr euch da ausgetauscht habt, haben die Leute dann sicherlich auch nach Rostock oder nach Deutschland gefragt? Rostock sagt ja. Niemand sagt wahrscheinlich nicht vielen Leuten was.
Ja, ja. Ja. Das ist natürlich auch immer, ich sag mal, als Deutscher in Israel, das ist jetzt, glaube ich, vielleicht eine andere Dimension, jetzt unabhängig davon.
Ja, aber spielte das unter Bahai auch eine große Rolle?
Unter den Bahai nicht. Nee. Unter den Bahai nicht. Ich sag mal, mit den Einheimischen eher auch nicht. Aber ich hatte schon das Gefühl, das wird manchmal wahrgenommen. Ne? Und es wird aber auch. Ich habe eigentlich in allen Interaktionen immer klar gemacht, dass ich nicht stolz auf meine Vergangenheit bin. Oder ne, manchmal trifft man Leute, wo vielleicht die noch so fragen. Ja, also jetzt nicht stolz auf jetzt gerade die so die Vergangenheit Deutschlands. Ja, jetzt nicht meine
das
persönliche.
Sollte man klarstellen.
Ja, genau. Ja, ja, klar.
Ich meine, ich weiß ja nicht, was du persönlich gemacht hast.
Nein.
Aber du meintest die Vergangenheit unseres Landes. Ja. Aber die gleiche Erfahrung habe ich eigentlich auch gemacht. Für die meisten Israelis ist es eine ganz klare Trennung, dadurch, dass sie nicht diese Vorstellung haben, dass Schuldigkeit sich vererbt. Ja. Ne? So, schuld sind Leute, die an etwas schuld sind. Ja. Und an bestimmten Dingen können, auch ich meine, ich bin vermutlich 20, 25 Jahre älter als du, zu meiner Zeit, ich bin auch als Jugendlicher schon in Israel gewesen, niemals hat jemand angenommen, dass ich aufgrund meiner Staatsbürgerschaft an irgendetwas schuld sei, was bis 1945 geschehen ist. Das habe ich in Irland erlebt und in Polen, aber in Israel habe ich das nie erlebt.
In Irland?
Ja, das hat mich auch sehr überrascht. Da bin ich von einem Betrunkenen in der S-Bahn angegriffen worden, weil ich Nazi sei. Das war nicht so spaßig, aber naja. Also das heißt, die haben auch nach Deutschland gefragt. Ist dir da irgendwas in Erinnerung geblieben?
Ist nichts Besonderes, nee, tatsächlich. Das war aber auch wirklich tatsächlich eher immer, wenn ich vielleicht unterwegs war oder ja. Nichts
Besonderes. Sind dir denn Anekdoten in Erinnerung geblieben? Irgendwelche Sachen, dann, die du damals in den den Tagesberichten oder Wochenberichten, die du geschrieben hast, erwähnt hast, die und dadurch ja erhalten hast und sie nicht zu dem gehören, was man einem dann wieder vergisst?
Also ich glaube, eine Sache, die mich sehr begeistert hat damals, das ist jetzt aber eine persönliche Sache, ist, dass ich einfach auch sehr interessiert, wissenschaftsinteressiert war und dass ich glaube, ich das auch sehr genossen habe, einfach diese Unterhaltung mit so vielen Menschen aus so vielen Hintergründen, jetzt auch mit einem Physiker aus Brasilien oder so, halt damals zu führen über wie kann dieser Riss auch zwischen Wissenschaft und Religion so sein, dass es nicht, Religion eben nicht nur so ein infantiler Glaube ist, sondern tatsächlich auch vereinbar mit der Wissenschaft. Und ich glaube, eine Sache, die ich sagen kann, ist, dass ich unglaublich viel in der Zeit über diese Zeit, darüber Zeit hatte nachzudenken, über diesen Zusammenhang zwischen vielleicht, was gibt es noch mehr da draußen als jetzt die physikalische Welt vielleicht, also naturalistische Philosophien, wo ich als Ostdeutschler, sage ich mal, irgendwie auch mit dem Bewusstsein hinkomme. Also was macht das mit einem, wenn man die ganze Zeit in einer Umgebung ist, die so spirituell geladen ist? Und man gleichzeitig aber vielleicht auch so eine leise Stimme in sich hat, die so sagt, die einzige Religion, die es gibt, ist die Wissenschaft. Ne?
Aber die kann ja, die Wissenschaft versucht sich ja anzunähern und kann auch immer irren und ist ständig damit beschäftigt, ihre eigenen Irrtümer, zumindest hoffentlich damit beschäftigt, ihre eigenen Irrtümer aufzuzählen. Ich fand das für mich sehr interessant. Ich habe schon lange her mich mal damit befasst, dass was wir Naturgesetze nennen, ja Menschengesetze von dem sind, was wir glauben, wie wir uns die Natur erklären können. Genau. Die Natur hat so etwas nicht. Ja. Und bis wir nicht davon überzeugt sind, dass wir irren, glauben wir mit irgendeinem naturwissenschaftlichen Satz einen Erklärungsansatz gefunden zu haben, der uns vielleicht ermöglicht zu verstehen, wie oder was Natur ist oder bestimmte Aspekte in der Natur.
Ja, diese antirealistischen Deutung von Wissenschaft, da gibt es ja diese große Kontroverse eben. Damals, glaube ich, im Nachhinein hatte ich eher so eine realistische Auffassung von, was Wissenschaft ist. Und das hat dann oft viele Konflikte in meinem Kopf produziert.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen, weil diese Konflikte habe ich auch erlebt. Nachdem ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, ja natürlich, wer sind wir Menschen denn, dass wir in der Lage sind, herauszufinden, wie es wirklich ist? Wir versuchen uns nur anzunähern. Aber es gibt natürlich viele Leute, die pflegen ihre Ansicht von der Wissenschaft, so wie andere eine Religion.
Genau.
Und wenn man dann sagt, aber die Naturgesetze sind doch Menschengesetze von dem, was wir glauben, von dem, was wir versucht haben herauszufinden und nachzuweisen, was ist.
Ja, genau, der Realist sagt, nee, das sind die.
Ja, und wenn man aber sagt, das haben wir doch uns ausgedacht und das ist nicht gesagt, dass das die Wahrheit ist, sondern wir nähern uns dem an, dann kriegt man Reaktion, als habe man jemand anderen das religiöse Bekenntnis bestritten. Ja. Und da bin ich dann immer verwundert und habe gesagt, sollte Wissenschaft doch nicht sein. Nicht wie eine Religion, sondern wie etwas ständig Forschendes und sich auch selbst Widerlegendes, wenn man zu dem Punkt gekommen ist.
Genau, und Diskussionen, genau sowas habe ich, angefangen zu pflegen, solche Arten von Diskussionen in der Zeit dort. Und das hat mich dann auch bewogen, also jetzt zusätzlich zum Englischlehrer werden, auch noch Philosophie als Fach dazu zu nehmen und sicherlich auch jetzt die Begeisterung für die Dissertation.
Also wenn mir das schon jemand da mal als Schüler versucht hätte zu erklären, ich wäre da sehr glücklich drüber gewesen, weil ich bin, glaube ich, recht wissenschaftsgläubig aufgewachsen und es wäre gut gewesen, wenn man das in die richtige Relation gesetzt hätte. Das ist von Hause aus nicht geschehen und ich habe es mir selber auch erst später durch eine Lektüre mich daran geführt. Großartig. Ja, ich glaube, hin und her. Also wie bist du, du hast meistens in Akko gewohnt. Warst du auch mal in der Zelle, in der Zitadelle in Akko?
Ja, natürlich. Ich habe auch eine eigene Pilgerfahrt in der Zeit gemacht. Ich hatte das vorher noch nicht.
Also wie geht das, eine Pilgerfahrt?
Also eine Pilgerfahrt bei den Bahá'í ist 9 Tage lang. Und man besucht dort vor allem die geistigen, also die heiligen Stätten der Bahá'í. Zu dann eben Bahá'u'lláh selbst wurde ja verbannt aus dem Osmanischen Reich, also vom Osmanischen Reich aus schlussendlich an mehrere Punkte verbannt, schlussendlich dann in Israel, in Akka oder damals Palästina.
Damals auch noch,
Palästina.
Auch noch Osmanisches Reich.
Osmanisches Reich, ist ja schon so lange her.
Er war ja erst im Iran
genau,
und ist von dort geflohen ins Zweistromland, was schon zum Osmanischen Reich gehörte. war dann, das musst du mir jetzt Konstantinopel und ist von dort dann verbannt worden nach Akko, was mit dieser Festung oder mit dieser Zitadelle in Akko ja ein beliebtes Gefängnis war von Verbannten aller möglichen Völkerschaften, zum Beispiel bulgarische Nationalisten, als Bulgarien noch nicht unabhängig war, sind dorthin verbannt worden, armenische Nationalisten sind dorthin verbannt worden, also alle Gruppierungen, jetzt bei Baha'u'llah eine religiöse Gruppierung, bei anderen eine nationalistische Gruppierung, deren Redelsführer, sofern man ihrer habhaft geworden sind, wurden nach Akko verbannt. Das war also ein sehr gemischter Ort zu osmanischen Zeiten.
Genau. Ja, und okay, eine richtige Gefängnisstadt.
Ja. Und dann warst du in der Zitadelle, dann warst du was
in Städten um Naharia und
ja, da wo er später herum. Ein Hausarrest war, genau. Dazu gehört Bahji und auch, wie heißt dieser Ort mit M?
Masra'e.
Da war ich an diesem Ort, ich kenne die nur.
In Naharia gibt es auch noch einen Garten, der heißt Janane Garten. Mhm. Ja, und in diesem Ort.
Naharia ist ja eine deutsche Gründung. Ich weiß nicht, ob du das bei der Gelegenheit gehört hast.
Achso, nee, das wusste ich noch nicht.
Ja, er ist 1934 von lauter deutschen Einwanderern gegründet worden. Und früher sagte man, zum Beispiel während des Unabhängigkeitskrieges, haben die Naharianer sich selbst auch verteidigt und dann hat man gesagt, Naharia bleibt deutsch. Also das wird nicht arabisch erobert.
Ja, also zufällig in der Zeit war ich auch als Deutscher da und der andere, der dort gewohnt hat, der einzige Bahai, glaube ich, der in Naharia gewohnt hat, war auch ein Deutscher. Also war vielleicht ein Zufall. Aber ja, also, was ich erzählen kann, ist, dass diese Pilgerfahrt ist eben dann davon gekennzeichnet, dass man diese Stätten besucht, in dem halt Bahá'u'lláh verbannt wurde. Es wurde ja später auch seine Gefangenschaft gelockert, sodass er dann halt aufs Land durfte.
Also 9 Stationen, alle in Israel?
Also nicht genau 9 Stationen.
Neun
Tage sind das, genau. Und man geht halt in die heiligen Stätten und es ist vor allem halt, dass man eine persönliche Beziehung versucht dazu aufzubauen. Es gibt ja auch einfach noch viele Artefakte aus der Zeit, das ist ja alles noch nicht so weit her. Man hat ja sogar teils noch Schuhe von Bahá'u'lláh. Im Archiv gibt es auch noch einige Sachen, die aufbewahrt sind. Aber im Fokus steht eben der Besuch an der Stätte, wo dann ich auch war, in Bahji, also in Akko, in dieser Nähe, in diesem Landgut, wo man dann das Mausoleum Bahá'u'lláhs besucht. Genau, das ist, ja.
Und diese Gärten, die ja wirklich sehr beeindruckend, also sie sind sowohl durch ihre Symmetrien als auch natürlich ihre Farbenvielfalt in dem warmen Klima des Landes fantastisch, sehen aber auch sehr streng aus. Das sind keine englischen Gärten, sondern weiß nicht, ob das wirklich persisch oder ein typischer Bahá'í-Stil ist. Aber oft sind es ja iranische Architekten, die sowohl bei den Gärten in Haifa mitgewirkt haben, in Bahji weiß ich das nicht so genau. Da kann man schon etwas, da wird man anders geerdet, wenn man sich darauf einlässt. Aber so eine Zelle in einem Gefängnis, ehemaligen Gefängnis, jetzt Museum.
Ja, das ist natürlich ein sehr besonderer Ort. Also zu der Architektur würde ich auch nochmal sagen wollen, das hattest du ja auch schon angesprochen mit dem Gebäuden jetzt des internationalen Zentrums. Also wenn man sieht, natürlich sind da die Säulen, die jetzt auch vom Antiken auch inspiriert sind, aber man hat besonders viele Stile, die eigentlich auch gemischt werden. Also gerade in Landgut in Bahji gibt es zum Beispiel auch südostasiatische Vasen, die dort aufgestellt sind. Also es ist wirklich auch der Versuch, eine Synthese von verschiedenen Aspekten oder die Terrassen in Haifa, die jede einzelne Terrasse ist individuell auch. Also dieses Motto Einheit in der Vielfalt ist eigentlich so, sag ich mal, das Motto in diesen Gärten und eben die Idee, dass quasi mit dieser Ordnung, die eben dort herrscht und eben nicht so englischer Garten jetzt, dass es innerhalb dieser Ordnung eben diese Schönheit von all diesen verschiedenen Sachen so gewertschätzt werden kann. Und genau, diese Gärten haben wirklich den Zweck, dass man sich so einstimmen kann auf eine besondere Atmosphäre. Und ich sag mal jetzt aus den historischen Umständen natürlich in der Zelle von, wenn man das ja glaubt, dem Stifter dieser Weltreligion zu sein, das ist natürlich was wirklich Besonderes. Also ich
Die ist, glaube ich, nur für Pilger geöffnet, ne?
Ja, die ist nur für Pilger geöffnet, ja.
Ich stand vor der verschlossenen Zelle. Ich bin überhaupt erst das erste Mal in dem Museum gewesen, glaube ich, 2018. Und stand dann davor. Ich wusste, wer Bahá'u'lláh ist und fand das deswegen sehr anrührend, dass er in dieses Museum, das sich ja vor allem um die dort inhaftierten jüdischen Häftlinge bemüht, deren Wirken in Erinnerung zu behalten. Und dann kommt man an diese eine Stelle, wo die Zelle von Bahá'u'lláh und seiner Familie war. Und es ist eigentlich ist die Atmosphäre, selbst dort ist die Atmosphäre, obwohl in den Räumen darunter ja die Richtstätte war, wo Leute gehängt wurden während der britischen Mandatszeit, und ist die Stimmung in einer Etage darüber mit dem Ausblick auf die See, kann man sich das nicht mehr vorstellen, dass das eigentlich ein Gefängnis war, beziehungsweise lange als Gefängnis benutzt wurde. Kannst du mir sagen, welche Funktion da gibt es noch einen weiß gestrichenen Palast unterhalb der Festung, der Zitadelle?
Abdullah Pascha.
Genau,
Abdullah Pascha, das war, Palast. Genau, also das war einfach, davor gab es oben, da sind jetzt inzwischen auch Wohnungen drin, eine sogenannte Governor's Flat, früher der Gouverneur von Akka hat dort früher gewohnt. Und in dieser Stätte ist das später gewichtig gewesen, weil der Sohn Bahá'u'lláhs, Abdul Bahá, lange Zeit in diesem weiß gestrichenen Haus, was du jetzt angesprochen hattest, gelebt hat. Und viele Pilger aus dem Westen, womit ja auch der Bahá'í-Glaube im Westen sich verbreitet hat, dafür hat Abdul Bahá eine wichtige Rolle gespielt. Also war ja auch die administrative Leitung dann nach dem Hinscheiden Bahá'u'lláhs gewesen. Und deswegen hat das auch nochmal eine besondere Bedeutung, weil quasi die heilige Familie dort in diesem Haus dann auch noch länger gelebt hat.
Okay, das heißt, diese Stätten hast du tatsächlich in der Zeit, wo du da warst, alles gesehen. Waren Freunde von denen, die du gewonnen hast, dann danach auch mal in Deutschland, um zu sehen, was du machst und wo du was machst?
Ja klar, also ich war auch ja dann, was ich auch erzählt hatte, von meinen drei sehr engen Freunden, mit denen ich immer telefoniert hatte, hatten dann auch zwei geheiratet, also untereinander jetzt, in dieser Vierergruppe. Und die anderen beiden von uns waren dann die Best Men auf der Hochzeit. Und das war jetzt 5 oder 6 Jahre später. Und das war irgendwie, finde ich, auch wieder mal ein Zeichen dafür, was das für eine besondere Zeit einfach damals war, dass man irgendwie. Also einerseits, dass die beiden sich dann noch im Kontakt geblieben sind und das tatsächlich irgendwie zu einer Liebe geführt hat. Und andererseits, dass auch noch die Liebe zu den Freunden auch so stark war, dass wir nicht nur eingeladen wurden, sondern auch noch jetzt
Ihr seid sozusagen Best die längst, ihr seid diejenigen, die Beziehung am längsten oder von Beginn an kannten.
Wir waren immer dabei, genau. Ja. Damals hatten wir uns nichts dabei gedacht. Wir waren halt alle jung und dann hat man irgendwie gedacht, ja.
Wenn du gehört hast, dass Deutschsprachige gekommen sind. Hast du auch jemals Leute gehabt aus Mecklenburg oder aus Rostock, die du nicht kanntest, aber die sich dann zu erkennen gegeben haben? Oder?
Aus Mecklenburg, das ist eine gute Frage. Die aus Mecklenburg, die wussten ja vielleicht auch nicht, wo ich herkam. Man kann das ja lange nicht so erkennen.
Nee, aber hast du denn mit Leuten, wenn sie auch angesprochen, wo kommen sie denn her?
Ja klar, ja. Ich habe viele Sachsen getroffen, muss ich sagen.
Ach so, okay. Waren die gut vorbereitet oder waren die, wie hattest du überhaupt das Gefühl, es kommen natürlich Leute, die Bahá'í sind, aber die nicht Bahá'í sind?
Ja, von 9 bis 12 sind ja immer andere.
Ja, genau. Okay. Und waren die gut vorbereitet auf das, was sie da sich dort eigentlich ansehen? Nicht, dass sie damit die gleichen Dinge verbinden, aber dass sie schon wissen, dass das nicht nur ein Garten ist, sondern auch eine heilige Stätte?
Also eine wirklich wilde Mischung. Also es gibt einige Leute, ich sag mal jetzt, von den deutschen Touristen war es oft, dadurch, weil die ja auch oft des Englischen mächtig sind, haben die ziemlich schnell begriffen, um was es geht. Selbst wenn sie vielleicht spontan an dem Tag zufällig dort erschienen sind. Es gibt durchaus auch vielleicht manchmal Menschen aus anderen Kulturen, die jetzt nicht so, wo vielleicht einfach das Englisch jetzt nicht so präsent ist, die jetzt auch nicht genau dann wussten, worum es sich handelt. Ich hatte auch einmal erzählt, dass es für die Bahá'í der besonderste Ort oder der heiligste Ort auf der Welt ist, dass dann manchmal Leute gelacht haben oder so. Also weil die jetzt, das kann ja gar nicht sein. So, ne? Also quasi da gab es wirklich unterschiedliche
Menschen. Die hatten eine Vorstellung von Heiligkeit, die sie nur beziehen mochten auf Religionen, die schon ein paar hundert Jahre älter sind.
Genau,
so.
Richtig.
Das kam denen komisch vor.
Ja, genau, okay. Das halt. Und das, warum jetzt so ein Ort mit so einem Garten auch? Also das ist auch irgendwie war das nicht allen direkt.
Okay, ich kenne nicht alle heiligen Stätten dieser Erde, aber ich am Garten kann ich jetzt nichts finden, warum das keine heilige Stätte sein soll. Und wenn du dich Leuten zu erkennen gegeben hast, als aus Deutschland stammt oder die das bemerkt haben, gab es irgendwelche Reaktionen?
Oh, das war immer witzig, dann hat man halt auf Deutsch ein bisschen geredet und sich ausgetauscht. Ich überlege gerade, ob von den deutschen Leuten, die ich dort kennengelernt habe. Nee, aber danach habe ich, also von den deutschen Leuten, das war ja auch mal nur kurz, genau, der Tagesbesucher. Das war jetzt nicht, dass sich da noch groß was ergeben hat. Was kann ich vielleicht noch erzählen? Ich glaube, beeindruckt hat mich immer die Vertrauenswürdigkeit eigentlich der Menschen, der Einheimischen. Also da gibt es verschiedene Geschichten, aber Genau, also ich sag mal, eine Geschichte der Vertrauenswürdigkeit, die jetzt für mich so paradigmatisch hängen geblieben war, war, dass ich mein, wir waren dann in einem dieser Taxis damals unterwegs.
So einem Chirrut?
Ja, oder nee, ein Taxi. Ein nee, es gibt also ja Chirrut und dann ein Einzeltaxi.
Okay.
Ein Einzeltaxi und ich hatte, vergesslich wie ich bin, mein nicht nur mein Portemonnaie dort liegen gelassen, sondern auch mein Handy. Und überhaupt alles, auch mein Schlüssel. Ich hatte wirklich
nur du
alles.
Bist ausgestiegen.
Ja, ich bin ausgestiegen. Ich war noch mit einer Freundin unterwegs. Und wir wussten, also wir wussten nicht mehr, wie wir diesen Mann erreichen, weil wir auch ja kein Handy hatten. Und wir wussten auch nicht mehr, in welchem Taxi wir waren. Wir hatten den auch eigentlich nur so auf der Straße gerufen. Also wir wussten nicht, von welcher Unternehmen der war. Wir wussten nicht, wir hatten kein Handy. Wir wussten eigentlich gar nichts. So. Und ja, und das hat mich wirklich beeindruckt, diese Geschichte, dass der Mann einfach von sich aus wiedergekommen ist. Also er ist einfach nach 10 Minuten oder so, er hat das bemerkt und er kam einfach wieder und hat das zurückgegeben. Und das war einfach,
ihr wart doch an der Stelle.
Wir sind wieder zurückgelaufen, wir sind wie kopflose Hühnchen, Hühner durch die Gegend gelaufen. Aber ich glaube, aber das war jetzt natürlich, man kann sagen, natürlich gibt es sowas immer, aber sowas hat sich eigentlich sehr oft zugetragen eigentlich in Israel, muss ich sagen. Also mit den Einheimischen, dass ich irgendwie immer das Gefühl hatte, ich als damals irgendwie noch ein bisschen blauäugiger 18-Jähriger, dass mir einige Sachen irgendwie passiert, dass ich dort immer sehr aufgefangen wurde, jetzt auch in der Nachbarschaft oder so.
Ne? Hattest du das Gefühl, dass du schon alt genug warst, um das zu machen?
Ja.
Für dich? Ja,
ja
gut. Ja. Also ich meine jetzt nicht legal, sondern sozusagen, dass du über... Nein, das war schon. Du hast auch gesagt, dass du etwas Musik nicht nur hier mitgebracht hast, sondern auch was spielen wolltest.
Ja, gerne.
Was ist das denn?
Ja, genau. Also ich habe angefangen, da damals in Israel eigene Texte zu schreiben. Und ich habe auch angefangen, Zitate oder Schriften aus den Bahá'í-Schriften angefangen, auf Deutsch zu vertonen. Weil ich halt das ganz viel dort erlebt habe, dass jetzt Leute aus allen möglichen Kulturen, jetzt zum Beispiel aus Vanuatu gab es ganz viele aus den pazifischen Inseln, die auf ihrer Muttersprache die Texte jetzt von Bahá'u'lláh gesungen haben. Und das fand ich immer sehr anrührend, oft halt auch ganz einfach mit Gitarrenbegleitung. Genau, und ich habe das dann auch angefangen und in Deutschland fortgesetzt. Genau, und ich... davon dachte ich, kann ich auch was teilen.
Also ja, von, ja, dann ja. Also finde ich, eine, ist das jetzt eine gute Gelegenheit, das zu tun.
Genau, also das Lied passt vielleicht auch ganz gut zu diesem Thema. Das hat zwei Teile. Der zweite Teil ist auf Arabisch, was bei mir leider nicht sehr verständlich ist. Deswegen kann ich es einmal vorher übersetzen. Der arabische Teil heißt: O Völker der Erde, macht die Religion Gottes nicht zur Ursache für Streit und Zwist. Die Religion Gottes ist für Liebe und Einheit da. Und ich habe das dann Jahre später nach, eigentlich erst das Lied so, ich wollte immer dazu ein Lied schreiben, auch zu Die Erde ist nur ein Land. Und dann, als dann schlussendlich viele, also wie man das ja dann nennt, als dann diese ganze Situation kam, dass so viele Leute nach Deutschland Asyl gesucht haben aus Syrien und so weiter. Dort war dann in Köln die Zeit, wo ich dann dieses Lied dann irgendwie geschrieben habe, zusammen mit denen auf Deutsch und Arabisch und damals dann auch in der Schule mit meinen Schülern gesungen habe, also im Praktikum. Und das ist für mich, ja glaube ich, ist für mich einfach ganz klar eine Frucht aus dieser Zeit. Also auch dieses arabische, deutsche, hebräisch und russisch und das alles fehlt jetzt noch, aber das kann man ja auch noch dazu tun.
Die Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger. Die Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger. Ja, achle adila tajalu inna la sababam lechtilafikum. Ya akhla adila tajalu dinna la sababam lechtilafikum inna hunuzil la bilhaqi litihadi man fil ar. Die Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger. Die Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger. Ja, achle adila tajalu inna la sababam lechtilafikum inna hunuzi la behaqi litihadi man fil ar. Die Erde ist nur ein Land. Die Erde ist nur ein Land. Die Erde ist nur ein Land.
Schön. Die Texte kanntest du schon oder hast du zu der Gelegenheit rausgesucht?
Ja, also ich meine, die Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger, ist eins der zentralsten Zitate im Bahai-Glauben. Und das andere, das hatten dann die arabischen Freunde von mir, also die arabischsprachigen Freunde von mir ausgesucht. Und ich glaube, das ist einfach diese Freude in diesem Lied. Wenn wir es auf der CD gemacht haben, vielleicht spielen wir es ja im Podcast auch mit der CD ein, wenn es besser klingt, haben wir es mit Darabuka aufgenommen. Also auch irgendwie
mit was?
Mit einer Darabuka.
Das ist ein Instrument?
Ja, das ist ein Instrument, genau. Das kann man auch hören, aber es ist quasi jetzt kein deutsches Instrument, sag ich mal. Aber genau, einfach diese Freude und diese diese Zuversicht einfach, dass die Welt, auch wenn gerade so viele Konflikte sind und auch so viele Tendenzen wieder Nationalstaaten groß zu ziehen, dass es einfach auch ganz viele Menschen gibt, die an einen Tagesanbruch glauben.
Zwei Dinge sind mir noch eingefallen, vielleicht zum Abschluss. Du hast zwar am Anfang schon gesagt, dass ihr da vielleicht nicht so viel mit zu tun hatte. Für Muslime ist ja, die entsprechend fromm auftreten, ist ja das Bahaitum keine akzeptable Religion, weil es nach dem Islam entstanden ist und sozusagen, genau. Also nicht nur eine Religion des Buches ist, sondern dann auch noch durch einen vormaligen Muslim, ich nehme an Baha'ullah wer war davor? Der Bab war ja Muslim wahrscheinlich von Hause aus oder weiß man
ursprünglich, das nicht? Ursprünglich, aber er hat ja auch, also die Bahai sprechen von der Zwillingsoffenbarung, er hat ja so eine Funktion jetzt im Christentum wie Johannes der Täufer, dass er...
Eine prophetische...
Genau, richtig, aber er hat auch dass die verzwickte Sache auch eine eigene Religion eben begründet und auch eigene Schriften. Ja. Und die sind für die Bahai eben auch...
aber für Muslime ist das ja...
Das ist schon alles...
Das ist ja Apostasie, also ja. Abtrünnigkeit vom Glauben. Und
ja.
Hast du sicherlich nicht bei den Muslimen, die in den Bahai-Gärten arbeiten, aber hast du an irgendeiner anderen Stelle da jemals einen Skeptizismus, eine Ablehnung oder sowas erlebt? Oder gab es da einfach keine... solchen Gelegenheiten, wo das hätte geschehen können?
Nö, also tatsächlich da hatte ich jetzt in dem Kontext hatte ich irgendwie keine negativen Erfahrungen oder so. Ich denke halt, ich glaube, der Austausch über diese Themen ist natürlich immer unter den Religionen davon geprägt, dass man natürlich irgendwo sich entscheidet oder positioniert. Aber ich denke auch, die Unterhaltungen dafür sind ja alle immer valide. Also man soll sich, ich denke, es ist gut, sich zu unterhalten.
Ja, von jüdischer Seite sieht man es ja, ich meine, früher war das Judentum ja auch eine missionierende Religion, aber das ist, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber schon seit dem ersten Jahrtausend der Zeitrechnung nicht mehr der Fall. Und da reagiert man ja reserviert darauf, wenn heute Missionen, wenn sie das erleben, aber da hast du auch nie was erlebt, dass man dir mit Reservierung begegnet, weil man dir als Bahai das als Haltung unterstellt, eine Religion, die ja auch durch Gewinnung neuer Mitglieder wächst.
Ja, genau. Also nee, das habe ich nicht erlebt und ich fand es eher erstaunlich, was für eine einfach diese religiöse Diversität in Israel einfach mitzubekommen. Ich hatte einfach davor zum Beispiel noch nie, es gibt Drusen in Rostock zum Beispiel, hatte ich im Nachhinein kennengelernt, aber ich hatte davon noch nie was gehört.
An deiner ehemaligen Schule auch, ne?
Ja, genau, richtig. Ja, genau. Das, ja. Das habe ich jetzt im Nachhinein erst dann mitbekommen, als mein kleiner Bruder dann mit eine Klassenkameradin von ihm jetzt, der Vater,
Druse. Wäre er auch mit nach Israel gefahren, dein Bruder?
Mein kleiner Bruder war mit in Israel. Genau,
also vor zwei Jahren mit in Israel.
Nee, der war damals mit
in Israel. Achso, wir machen ja mit deiner Schule ja auch einen Schüleraustausch von Max Samuel aus, der vor zwei Jahren stattgefunden hat. Dieses Jahr ausgefallen ist infolge Coronas. Und da wäre ein drusischer Schüler dabei gewesen.
Ah ja, ne, das wäre interessant gewesen. Also ich meine, mein Bruder ist ja jetzt gerade noch in der 8. Klasse.
Ja.
Das heißt, dann vielleicht kann er ja mitmachen. Das wäre interessant für ihn.
Ja, okay, ja. Das freut mich. Ich glaube, es ist alles gesagt und ich freue mich auf den 7. Oktober. Wirst du auch ein paar Bilder aus der Zeit haben?
Ja, ich werde Bilder mitbringen, ich werde auch meine Gitarre mitbringen und Bilder, ja. Gitarre.
Und selbstverständlich sind die Gäste herzlich eingeladen zu fragen.
Auf jeden Fall.
Ich danke dir.
Sehr schön. Vielen Dank.
Die Musik wurde von dem Rostocker Pianisten Andreas Ahnsel gespielt und komponiert nach Motiven von Sonja Mühlberger. Der Podcast steht unter der Lizenz CC BY NAME and Share Alike. In den Shownotes gibt es weitere Hinweise zu dieser Sendung und Links. Wer sich dafür interessiert, sei willkommen und selbstverständlich freuen wir uns über Kommentare. Nochmals vielen Dank an die Gäste. Mein Name ist Sven Tetzlaff und dann bis zum nächsten Mal.